Radio SRF. Echo der Zeit. Von wegen frei. Der Geheimdienst NSA weiß, wer in den USA wo, mit wem, wie lange telefoniert. Der neueste Datenskandal im Land of the Free. Von wegen rasch. Der Internationale Währungsfonds hat sich beim Erholungstempo Griechenlands gründlich verrechnet. Die Selbstkritik und das Treffen mit dem Starökonomen Nouriel Roubini.
You know, people sometimes say you're Dr. Doom, but that's not correct. I'm Dr. Realist.
Die Leute sagen, ich bin der Doktor des Untergangs, aber ich bin der Doktor der Realität. Und Mama Sibekos Realität heißt Apartheid noch immer.
Myself and the ANC member for a long, long, long time. But now, after the Maragana Massacre, ANC, I don't want it anymore.
Ich habe ein Leben lang den ANC unterstützt, sagt die Großmutter in der südafrikanischen Minenstadt Marikana. Seit dem Massaker ist Schluss damit. Echo der Zeit, am Mikrofon Roman Fillinger. Der amerikanische Telefonanbieter Verizon muss seit längerem sämtliche Anrufe seiner Kunden dem Geheimdienst NSA melden, berichtet der britische Guardian. Das sei nötig, findet das Weiße Haus. Massimo Agostinis.
Es war ein Gericht, das in einer vertraulichen Anordnung den Telekom-Konzern Verizon Mitte April anwies, die Telefonverbindungen seiner Kunden an den Geheimdienst NSA weiterzuleiten und dies jeden Tag. Nicht nur die von seinen Klienten gewählten Telefonnummern muss das Unternehmen speichern und bis Mitte Juli weiterleiten. Auch Länge und Häufigkeit der Anrufe interessieren den Geheimdienst, nicht aber die Gesprächsinhalte. Laut der britischen Online-Ausgabe des Guardian liefert Verizon täglich Millionen von Telefonverbindungsdaten an den Geheimdienst National Security Agency NSA. Ein Sprecher der Regierung Obama bestätigte den Bericht. Mit der Lieferung der Daten könnten bekannte oder verdächtige Terroristen entdeckt sowie ihr Beziehungsnetz erkannt werden, sagte er. Die von Verizon gelieferten Informationen seien unabdingbar, um die Terrorgefahr abwenden zu können. Seit dem Attentat vom 11. September 2001 sorgen ähnliche Enthüllungen immer wieder für negative Schlagzeilen. Der Geheimdienst NSA sammelt seither massiv mehr Daten als je zuvor. Der neue Skandal kommt für die Regierung Obama zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt. Bereits vor einigen Wochen wurde bekannt, dass Regierungsstellen die Telefone der Nachrichtenagentur AP systematisch abhören und deren Journalisten bespitzeln ließen. Für Empörung sorgten auch Enthüllungen, wonach die Steuerbehörde konservative Gruppen wie die Tea Party-Bewegung gezielt überprüft und benachteiligt haben soll. All diese Vorgänge erschüttern das Vertrauen in die Regierung Obama und man fragt sich, inwiefern die Meinungs- und Redefreiheit noch garantiert sei.
Wie weit die Überwachung in den USA geht und wie das dort ankommt, darüber sprechen wir hier im Echo der Zeit nach den Nachrichten mit Konrad Muschk.
Angesichts der unsicheren Lage auf den Golanhöhen zieht Österreich seine dort stationierten Blauhelmsoldaten ab. Das teilte Bundeskanzler Werner Faymann mit. Österreich stellt mit 380 Soldaten rund ein Drittel der dort zur Friedenssicherung stationierten UNO-Truppe. Neben den Österreichern sind noch Kontingente aus Indien und den Philippinen auf den Golanhöhen. Die UNO betrachtet die Truppenzahl nun als problematisch tief und sucht Ersatz aus anderen Staaten. Am Morgen hatten syrische Regierungstruppen und Rebellen sich Kämpfe um die Kontrolle des einzigen Grenzübergangs zu Israel geliefert. Die Ständerätliche Kommission für Wirtschaft und Abgaben hat ihren Entscheid zum Steuerstreit mit den USA vertagt. Man werde am Montag weitere Anhörungen durchführen, sagte Kommissionspräsident Graber. Man wolle die Eckwerte des Programms sehen, welches die US-Justiz den Banken anbiete. Konkret geht es um ein dringliches Gesetz, welches den Banken erlaubt, Daten an die US-Behörden zu liefern. Damit sollen Klagen gegen Banken vermieden werden, die US-Bürgern beim Steuerhinterziehen halfen. Die Schweizerische Meldestelle für Geldwäscherei darf künftig ihren ausländischen Partnerbehörden Finanzinformationen weitergeben. National- und Ständerat haben sich auf die nötigen Anpassungen im Geldwäschereigesetz geeinigt. Bei den Informationen handelt es sich um Kontonummern, Geldtransaktionen und Kontostände, die bisher vom Bankgeheimnis geschützt sind. Bundesrätin Sommaruga betonte, es gehe darum, organisierte Kriminalität und die Finanzierung des Terrorismus zu bekämpfen. Die Schweiz könne es sich nicht länger erlauben, abseits zu stehen. Aus dem deutschen Bundesland Baden-Württemberg und aus dem Kanton Zürich gibt es erneut Kritik am Staatsvertrag zum Fluglärm. Auch der Nationalrat hat den Vertrag heute gut geheißen. Damit sei eine Chance verpasst worden, offene Fragen zu Sicherheit und Lärmverteilung zu klären, schreibt die Allianz Nord-Ost-West aus dem Kanton Zürich. Das Verkehrsministerium von Baden-Württemberg schreibt, der Staatsvertrag sei keine Basis für eine einvernehmliche Lösung. In Berlin hat das Parlament den Vertrag auf Eis gelegt. Die EU-Kommission will den Kampf gegen den Zigarettenschmuggel verstärken. Sie fordert bessere Kontrollen durch Zollbehörden und Polizei in den Mitgliedsländern. Und die Strafen für Schmuggler sollten vereinheitlicht werden. Den 27 Mitgliedstaaten entgingen jährlich rund 10 Milliarden Euro an Steuer- und Zolleinnahmen. Und die Qualität der geschmuggelten Zigaretten sei oft mangelhaft. Die Gesundheitspolitik der Länder werde so untergraben, teilte die EU-Kommission mit. Der türkische Ministerpräsident Erdogan hält trotz tagelangen Protesten an seinen Plänen fest. Er will das umstrittene Bauprojekt beim Istanbuler Taksimplatz umsetzen. Das bekräftigte er vor den Medien. Das Bauprojekt war Auslöser für die Proteste, die dann auf die ganze Türkei übergriffen. Seit letztem Freitag sind mindestens 3 Menschen getötet worden, mehr als 4.000 wurden verletzt. In den Hochwassergebieten Deutschlands bleibt die Situation mehrheitlich angespannt. In Dresden im Bundesland Sachsen hat die Elbe einen vorläufigen Höchststand erreicht mit 8,7 Metern. Das Wasser wird jedoch nur langsam abfließen. Die Behörden sind besorgt, ob die Dämme dem Druck des Wassers standhalten. Im Norden rüsten sich die Bundesländer Niedersachsen und Brandenburg für das erwartete Hochwasser. In der tschechischen Hauptstadt Prag entspannte sich die Lage. Die Hochwasserschutzwände hielten der Belastung stand. Auch in Österreich sind die Pegelstände der Donau zurückgegangen. Der Leitzins im Euroraum bleibt auf dem Rekordtief von 0,5%. Das beschloss der Rat der Europäischen Zentralbank in Frankfurt. Und damit zu den Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 7.623 Punkten, minus 1,6%. In New York steht der Dow Jones Index bei 14.944 Punkten, minus 0,1%. Der Euro wird zu 1,2336 gehandelt, der Dollar zu 93,10 Rappen. Und das Wetter? Auch morgen wird es sonnig. In den Bergen und im Süden gibt es Quellwolken, einzelne Regengüsse und Gewitter. Die Temperatur 23 bis 27 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf SRF 1 und SRF 4 News. Ade, sagen die österreichischen Blauhelme und steigen vom Golan. Der fehlende Puffer zwischen Syrien und Israel. Sorry, sagt der IWF, wir haben uns getäuscht. Die gravierenden Folgen für Griechenland. Geduld, sagt uns Starökonom Nouriel Roubini, die Wirtschaftskrise ist noch lange nicht ausgestanden. Noch nicht ausgestanden ist auch die Apartheid in Südafrika, die Reportage aus der Minenstadt Marikana. Ein Dschungel namens Weiterbildung.
Wir haben einen Wirrwarr von Angeboten. Sehr oft weiß der Studierende nicht, was eigentlich der Abschluss wert ist.
Klagt Rudolf Strahm, Chef des Weiterbildungsdachverbands. Und das neue In-Hobby.
Man kann wirklich fast zuschauen, wie die Weben aufbauen, wie es Honig einlagern. Ich wäre wahrscheinlich einmal eine angefressene Imkerin.
Eine Lektion Bienenzucht hier im Echo der Zeit. Zuerst aber die Datensammler vom amerikanischen Geheimdienst NSA. Sie horten Informationen von Millionen amerikanischen Telefonkunden. Das ist nur der jüngste in einer ganzen Reihe von Skandalen, die zeigen, wie weit die US-Behörden in der Überwachung ihrer Bürgerinnen und Bürger gehen. Ich habe USA-Korrespondentin Priscilla Imboden gefragt, schockiert das in den USA noch jemanden?
Ja, natürlich tut es das. Es ist die größte Datensammelaktion des Geheimdienstes in der breiten Bevölkerung, die je bekannt wurde. Das verurteilen nicht nur Bürgerrechtsgruppen, sondern auch Politikerinnen und Politiker beider Parteien verurteilen diese Aktionen.
Ist dieses Datensammeln durch die NSA denn legal?
Laut den Berichten schon. Die NSA stützt sich angeblich auf einen Paragraphen des Patriot Acts. Das Patriot Act, das ist das Gesetz, das nach den Terroranschlägen von 2001 aufs World Trade Center verabschiedet wurde. Und dieses Gesetz wurde auch stets kritisiert, es gebe dem Staat zu große Macht, um Bürgerinnen und Bürger auszuspionieren, ohne einen Verdacht auf ein Verbrechen.
Das Weiße Haus sagt, man brauche diese Daten, um gegen den Terrorismus zu kämpfen. Da klingt die Regierung Obama wie der einstige politische Gegner, die Regierung Bush.
So ist es, und es passt auch gar schlecht zu der Rhetorik Obamas. Er hat neulich in einer vielbeachteten Rede auch gesagt, der Krieg gegen den Terror sei vorbei. Es gehe nur noch um gezielte Aktionen gegen einzelne Gruppen. Das würde eine solch breite Datensammelaktion, wie sie der Geheimdienst hier durchgeführt haben soll, nicht rechtfertigen.
Sie sagen, es passt schlecht zur Rhetorik Obamas. Schadet es ihm auch politisch?
Das ist sehr wahrscheinlich, außer es gelingt ihm, sich irgendwie davon zu distanzieren. Denn diese Geschichte ist größer als die anderen, die Anschuldigungen an seine Regierung, sie würden gewisse Gruppen zu stark überwachen oder kontrollieren. Diese Geschichte betrifft Millionen von Kunden des größten Telekom-Anbieters des Landes. Seine Partei wird ihm keine Rückendeckung geben, wenn er versucht, sie zu rechtfertigen.
USA-Korrespondentin Priscilla Imboden. Österreich zieht seine UNO-Friedenstruppen von den Galoanhöhen ab. Am Vormittag waren die Soldaten unter Granatenbeschuss geraten. Jetzt stehen sich israelische und syrische Soldaten direkt gegenüber. Joe Shepard.
Nach einer Krisensitzung heute Mittag kündigte Österreichs Regierung den Rückzug seiner Soldaten an. Die Mission sei militärisch nicht mehr sinnvoll. Österreich stellt mit 380 Soldaten mehr als einen Drittel der rund 900 UNO-Friedenssoldaten am Golan, wo die UNO seit 1974 in einer Pufferzone die Grenze zwischen Syrien und Israel überwacht. Bundespräsident Heinz Fischer hatte sich noch vor kurzem gegen einen, wie er sagte, unnötigen vorzeitigen Abzug der Truppen ausgesprochen. Am Nachmittag, nach den Meldungen der Kämpfe am Golan, änderte er seine Meinung.
Das war im Wesentlichen eine Entwicklung der letzten 24 Stunden. Das ist verantwortungsvoll überlegt worden. Der Generalsekretär der Vereinten Nationen ist verständigt worden. Und daher glaube ich, dass das die richtige Entscheidung ist.
Das Außenministerium informierte UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon über den Rückzug. Ein weiteres Zuwarten sei nicht mehr vertretbar. Die Gefährdung der österreichischen Truppen, so die Regierung, sei auf ein inakzeptables Maß gestiegen. Die Bewegungsfreiheit der UNO-Blauhelme sei de facto nicht mehr gegeben. Andere Staaten wie Kanada, Japan oder Kroatien haben wegen der zunehmenden Gewalt entlang der Golan-Pufferzone ihre Truppen schon früher abgezogen. Zuletzt waren nur noch Soldaten aus Österreich, Indien und den Philippinen stationiert. Auch die Philippinen erwägen einen Rückzug, nachdem philippinische Soldaten mehrmals von syrischen Rebellen entführt wurden und heute wiederum zwei ihrer Leute durch Granatenbeschuss verletzt wurden. Israels Außenministerium bedauerte in einem Kommuniqué den Rückzug der österreichischen Friedenstruppe. Man hoffe, dass die Lage entlang der Grenze nicht weiter eskaliere. Die Region entlang der Pufferzone am Golan wurde zum militärischen Sperrgebiet erklärt. Man erwarte, dass die UNO die Friedensmission aufrechterhalte. Ein Abzug der UNO-Soldaten vom Golan würde Israel tatsächlich vor ein großes Sicherheitsproblem stellen. Würde die Pufferzone aufgelöst, bestünde die Gefahr, dass Israel am Golan in den Bürgerkrieg zwischen syrischem Regime und meist fundamentalistisch-islamischen Rebellen geriete. Der Sprecher der UNO-Golan-Friedensmission erklärte, man werde jetzt andere Staaten ersuchen, Friedenssoldaten in die Golan-Pufferzone zu entsenden. Der Sprecher räumte aber ein, dass dies ein Problem werden könnte. UNO-Diplomaten wollen wissen, dass die Fidschi-Inseln sich bereit erklärt hätten, Soldaten zu schicken.
Joe Shepard. Die Wirtschaftskommission des Ständerats hat heute Nachmittag die Lex USA beraten. Das Gesetz, das die Datenlieferung von Schweizer Banken nach Washington regeln soll. Einen Entscheid hat die Kommission noch nicht gefällt. Sie hat vom Bundesrat aber die Zusicherung erhalten, sie könne mehr zum geheimen Programm der Amerikaner erfahren. Dominik Meyer.
Am Montag soll Finanzministerin Evelyn Nipmer-Schlumpf den 13 Ständeräten in der Wirtschaftskommission etwas mehr verraten über das Bussenprogramm, das Washington den Schweizer Banken anbieten will. Die 13 Ständeräte werden das, was sie erfahren, aber nicht weitererzählen dürfen. Das sagt der Kommissionspräsident Konrad Graber.
Wir werden das in absolut vertraulichem Rahmen durchführen. Separate Protokollierung, keine Kommunikation nach außen.
Wenn am Mittwoch dann also der Ständerat über das USA-Gesetz entscheidet, werden nur die Mitglieder der Wirtschaftskommission mehr wissen. Wie viel mehr, ist allerdings eine andere Frage. CVP-Ständerat Graber spricht von Eckwerten des US-Programms. Doch allein Bundesrätin Wittmer-Schlumpf entscheide, was sie verraten werde.
Das wird sie definieren. Wir haben die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Und am Schluss entscheiden wir, ob wir mit den Informationen zufrieden sind.
Aus dem Finanzdepartement verlautet bereits, dass der Inhalt des Programms geheim bleibe. Die Wirtschaftskommission ist noch gar nicht zufrieden. Für Montag lädt sie noch einmal Bankenvertreter vor. Konrad Graber zeigt sich irritiert über Aussagen verschiedener Banken, wonach das USA-Gesetz nicht zwingend nötig sei, und über Bedingungen, die manche Banken plötzlich formulieren.
Das war auch ein bisschen die Irritation in der Kommission, dass man Anhörungen durchführt und dann im Nachgang andere Stimmen hört. Und hier müssen wir Klarheit haben, was wollen die Banken eigentlich.
Interessant, die Kommission diskutiert auch intensiv darüber, was bei einem Nein zum USA-Gesetz geschieht. Was, wenn dann die USA weitere Banken anklagen würden? Am Montag soll die Nationalbank SNB der Kommission Szenarien präsentieren.
Konkret geht es bei der SNB um die Frage, was geschieht, wenn eine einzelne oder mehrere Banken Probleme erhalten würden.
Bis hin zu Bankenrettung durch die SNB?
Das ist denkbar, aber die Fragen wären nicht von mir gestellt, sondern von der Kommissionsmitgliedern.
Szenarien für ein Nein zum USA-Gesetz, Szenarien sogar für eine Bankenrettung, man hört's, Stand Donnerstagabend ist alles möglich.
Das hat Seltenheitswert. Der Internationale Währungsfonds kritisiert nicht andere, sondern sich selbst. Man habe beim ersten Hilfspaket für Griechenland Fehler gemacht, heißt es aus Washington. Das Programm von 2010 sei von zu optimistischen Annahmen ausgegangen. Ich habe Markus Mucklin, früher Echo-Redaktionsleiter und Experte für internationale Wirtschaftsfragen, gefragt, welche Annahmen haben sich denn als zu optimistisch herausgestellt?
Nun, der IWF ging davon aus, dass das Bruttoinlandprodukt, also das nationale Einkommen von Griechenland, nur um gut 5% zurückgehen würde. Passiert ist dann eben nicht nur ein Einbruch, sondern ein eigentlicher Absturz. Das Einkommen national ist um fast einem Fünftel reduziert worden. Und die Wirtschaft begann aber auch natürlich nach einem solch tiefen Absturz nicht sehr schnell wieder zu wachsen. Auch jetzt noch ist ja Griechenland in der Rezession und im besten Fall die Prognose für nächstes Jahr eine Stagnation dann vorausgesagt wird.
Haben denn die Fehleinschätzungen des IWF beigetragen zu dieser schlechten Entwicklung in Griechenland?
Das ist eigentlich ein wesentlicher Teil dieser Selbstkritik, die der Währungsfonds jetzt eben übt, dass durch die Sparauflagen die Krise nicht entschärft wurde, sondern sogar weiter vertieft wurde. Also eine Teufelskreisspirale, könnte man gleichsam sagen, wurde da in Gang gesetzt. Eine weitergehende Kritik über Griechenland hinaus hat der IWF bereits vor einiger Zeit gemacht, als er gesagt oder eingeräumt hatte, dass die wirtschaftlichen Modellrechnungen auf zu optimistischen Grundlagen basierten, dass die Sparübungen, sei es Ausgabenkürzungen, sei es Steuererhöhungen, dass man da gedacht hätte, dass das nicht so tiefe Spuren hinterlassen würde. Und deshalb ist ja auch gerade der Chefökonom Olivier Blanchard jetzt aufgetreten mit dem Spruch «Less now, more later», das heißt, also nicht so kurzfristig auf Sparen zu drängen, sondern vielmehr erst, wenn die Wirtschaft wieder wächst.
Andererseits war dieser Optimismus des IWF 2010 ja wohl auch sehr nützlich. Ohne wäre es noch schwieriger gewesen, die Politiker etwa in den nördlichen Euro-Ländern davon zu überzeugen, über 100 Milliarden Euro nach Griechenland zu pumpen.
Es wäre zweifellos schwieriger gewesen, keine Frage. Allerdings nützlich. Natürlich hat sich jetzt gezeigt, dass es nur auf kurze Frist war. Schwieriger wäre es insbesondere auch deshalb gewesen, weil ja die Meinungen innerhalb des Euroraums auch sehr weit auseinandergehen. Die einen haben auf die Warner, die es ja damals bereits gegeben hat, gehört oder hätten gerne hören wollen, aber ohne Effekt, weil sie eben überstimmt wurden oder beziehungsweise gescheitert sind an jenen, an den Nordeuropäern, etwas salopp gesagt oder summarisch gesagt, die eben solche Warnungen nicht hören wollten und gedacht haben, man kommt da weniger schlimm durch, als es jetzt letztlich passiert ist.
Jetzt kritisiert sich der IWF also selbst, er kritisiert aber auch Griechenland. Wo haben denn in den Augen des IWF die Griechen selbst versagt?
dass die Reformversprechen immer noch nicht so vorangekommen sind, wie sie gemacht wurden. Da gibt es verschiedene Bereiche, die er anspricht. Er spricht die Liberalisierungen bei den verschiedensten Wirtschaftssektoren an, dass da eben noch immer Abschottungen, Privilegien geschützt würden und deshalb die Dynamik der Wirtschaft nicht anlaufe. Es wird auch gesagt, dass man die Reformen bei der öffentlichen Verwaltung, dass man da zu wenig schnell vorankomme. Und dann besonders betont wird eigentlich auch der Bereich der Steuereintreibung. Das heißt, es würde besser laufen bei den Arbeitnehmern. Jetzt würden die Meldungen kommen über die Arbeitgeber, damit dann auch ein ordentliches Steuerverfahren möglich sei. Aber bei den Selbstständigen sei man überhaupt noch nicht so weit. Und das heißt natürlich bei jenen, die vor allem viel Steuer zu bezahlen hätten. Und deshalb klafft nach wie vor ein großes Loch, das eigentlich behoben werden sollte.
Seit dem ersten Rettungspaket sind 3 Jahre vergangen. Viele Milliarden Euro sind nach Griechenland geflossen. Wo steht denn das Land heute?
Das Land hat, und das betont natürlich der Währungsfonds, auch gewisse Fortschritte gemacht. Vor allem bei der Leistungsbilanz, also in den Beziehungen des Landes gegenüber allen anderen Ländern, über Handelsbeziehungen, über Dienstleistungsbeziehungen. Das Land hat ja enorm große Defizite erlitten vor der Krise. Jetzt ist die Bilanz fast ausgeglichen. Das hat sicher etwas damit zu tun, dass es jetzt wettbewerbsfähiger ist, weil die Löhne sehr stark gesunken sind. Es hat aber noch mehr damit zu tun, dass das Land in einer Rezession ist und deshalb viel weniger Güter aus dem Ausland einkauft und deshalb eine bessere Bilanz aufweisen kann.
Einschätzungen von Markus Mucklin. Mit seinen Griechenland-Prognosen daneben gelegen ist nicht nur der IWF, sondern auch Nouried Roubini. Der US-amerikanische Ökonom prophezeite den schnellen Austritt Griechenlands aus der Eurozone und irrte sich. Trotzdem genießt er als Wirtschaftsorakel nach wie vor viel Ansehen. Der Grund, er hatte schon 2006 vor der großen Weltwirtschaftskrise gewarnt, 2 Jahre vor ihrem Beginn. Wie lange dauert diese Krise noch? Darüber hat Ivan Lieberherr mit Roubini heute am Swiss Economic Forum gesprochen.
Dr. Doom, das ist sein Übername, Dr. Untergang. Mit seinen düsteren, unheilvollen Prognosen hat Nouried Roubini 2006 für Aufsehen gesorgt. Seine Warnungen wurden ignoriert, doch er sollte Recht bekommen. 2008 brachen weltweit die Finanzmärkte ein. Die Welt schaltete in den Krisenmodus. Immobilienkrise, Staatsschuldenkrise, Bankenkrise. Aber ihn deswegen als Doktor Untergang zu betiteln, Roubini schüttelt den Kopf.
No, you know, people sometimes say you're Dr. Doom, but that's not correct. I'm Dr. Realist.
Er sieht sich vielmehr als Doktor realistisch. Und wie sieht sein realistischer Blick auf die Weltwirtschaft heute aus, 5 Jahre nach dem abrupten Einbruch? Roubini gibt sich zurückhaltend. Die Weltwirtschaft sei fragil, sagt er vorsichtig.
It's a fragile global economy.
Dann legt er nach. Die US-Wirtschaft komme kaum in Fahrt, die Eurozone stecke in der Rezession, Japan experimentiere mit wenig Erfolg mit einer extrem lockeren Geldpolitik. Und nun lasse auch noch das Wachstum in den aufstrebenden Ländern nach. Kurzum, die Weltwirtschaft werde noch lange nicht auf einen nachhaltigen Wachstumspfad zurückfinden, insbesondere nicht die entwickelten Industrieländer, befürchtet Nouried Roubini.
Economic weakness is going to stay with us for quite a long time, especially in the advanced economies.
Da ist er wieder, dieser Pessimismus, vor allem mit Blick auf die Eurozone. Die Wirtschaft dürfte weiter schrumpfen, insbesondere in den Peripherieländern. Die Sparpolitik in vielen Ländern würge jegliches Wachstum ab. Hinzu komme, Reformen würden nur zaghaft oder gar nicht angepackt. Die Wirtschaft der Eurozone sei im internationalen Vergleich immer weniger konkurrenzfähig. Und das Hauptproblem sei noch nicht gelöst, die immensen Staatsschulden stiegen sogar weiter an. Immerhin, die Gefahr, dass die Eurozone auseinanderbreche, sei etwas geringer geworden.
The crisis of the Eurozone has not been fundamentally resolved, even if the risk of a great breakup has been reduced.
Aber das sei in erster Linie der Europäischen Zentralbank EZB zu verdanken, relativiert Roubini. Die Ankündigung der EZB, sie werde alles tun, um ein Auseinanderbrechen der Eurozone zu verhindern, habe die Krise etwas entschärft. Das überdecke aber die großen Probleme.
There is now a austerity fatigue in the periphery of the Eurozone. There is a bailout fatigue in the core of the Eurozone. The two things could clash.
Die Peripherieländer seien der Sparpolitik müde und die Kernländer seien es leid, dass sie die anderen immer und immer wieder stützen müssten. Diese beiden Positionen könnten aufeinanderprallen mit unabsehbaren Folgen. Auf jeden Fall bleibe die Eurozone ein instabiles Gebilde, das allein als Währungsunion nicht überleben könne. Roubini plädiert für weitere Integrationsschritte, eine Bankenunion, eine Steuerunion, eine wirtschaftliche und politische Union. Ohne eine solche Vorwärts- und Vertiefungsstrategie gehe es in die falsche Richtung. Entfremdung, Fragmentierung, Balkanisierung. Bis hin eben doch zum Zusammenbruch der Eurozone.
Either you move towards union and integration, banking union, fiscal union, economic union, political union, or if you're not going to move forward, then this unstable situation just with a common currency means more disunion, more disintegration, more fragmentation, more balkanization and eventually the risk of a breakup.
Düstere Aussichten für die Eurozone. Nicht ganz so schwarz sieht Rubini für die USA. Es gebe einzelne ermutigende Signale. Der Immobilienmarkt erhole sich und dank der Erschließung ihrer Schiefergas- und Schieferölvorkommen könnten die USA die Energiekosten senken und damit auf dem Weltmarkt wieder konkurrenzfähiger werden.
The housing recession has bottomed out and is recovering. There is this shale gas and oil revolution. It's going to reduce energy costs and increase the competitiveness of the United States.
Aber auch in den USA seien die Abwärtsrisiken akut, warnt Nouriel Roubini und bleibt damit seiner Rolle als Dr. Untergang treu. Gerade deswegen ist der Berufspessimist seit Jahren ein gefragter Mann, ein gern gesehener Gast an Wirtschaftsanlässen wie dem Swiss Economic Forum in Interlaken. Der geschickte Selbstvermarkter verdient gutes Geld mit seinen Auftritten und Prophezeiungen, trotz Rückschlägen. So sagte Roubini Anfang 2012 voraus, dass Griechenland schon bald aus der Eurozone austreten werde. Damit lag er falsch.
Vom Swiss Economic Forum Ivan Lieberherr. Ein Dossier zum Wirtschaftstreffen in Interlaken finden Sie auf srf.ch. Es ist 18.26 Uhr. Hier, Mecher der Zeit, geht es weiter mit tiefen Gräben und tiefen Gruben in Südafrika. Dem großen Angebot und der großen Verwirrung bei Weiterbildungen. Sowie dem Summ-Boom in der Ostschweiz. Marikana steht in Südafrika für ein noch junges Trauma. Vor 9 Monaten verloren bei Zusammenstößen zwischen Polizisten und Bergarbeitern 34 Menschen ihr Leben. Schwarze Beamte schossen auf schwarze Arbeiter. Das Massaker von Marikana ist bis heute nicht überwunden. Regelmäßig kommt es zu neuen Zusammenstößen, auch diese Woche. Letztlich geht es aber um ältere, tiefere Gräben aus der Zeit der Apartheid. Aus Marikana, die Reportage von Patrick Wülser.
Ein bliechernes Windrad auf Stelzenbeinen scheppert im Wind. Inmitten der staubigen Buschlandschaft eine Felsformation, Mkaneng Hill. Am Fuß des Hügels 34 weiße Kreuze. Davor ein Mann mit einem roten Plastiksack. Kwilisa Bongisisa ist Minenarbeiter. Er kommt jeden Sonntag hierher, wo er vor 9 Monaten seine Kumpel verloren hat, als Polizisten die Nerven verloren hatten und mit ihren Gewehren auf die streikenden Arbeiter feuerten.
This is where the massacre took place. There were a lot of police.
Hier hat das Massaker stattgefunden. Die Polizisten sperrten das Gebiet mit Stacheldraht ab, damit die Streikenden nicht fliehen konnten. Sie sperrten die Arbeiter ein. Als diese zu entkommen versuchten, schoss die Polizei auf die Mineure. 34 kamen dabei ums Leben.
The police started to shoot them. 34 people died on that day.
Die Bergarbeiter auf dem Felsen von Marikana streikten für mehr Lohn. Rund 600 Franken verdient Kwilisa Bongisisa dafür, dass er 1000 Meter unter der Erdoberfläche einen Bohrer bedient. Etwa 90 Franken mehr als vor dem Streik, aber besser ist das Leben im Minendorf Marikana deswegen nicht geworden. 1 Kilometer östlich vom Nkaneng Hill steht das Barackendorf der Mine. Es ist Sonntagnachmittag, Musik plärrt aus einem Radio, 8 Arbeiter teilen sich ein Zimmer, weiße Arbeitskleidung flattert an einer langen Leine. Schwarze Bergarbeiter liegen im Gras und trinken Bier. Ein Esel versucht, eine Stute zu besteigen. Vini Loini lässt sich daneben von einem Kollegen an der Sonne die Haare schneiden. Loini ist Rock Drill Operator. Tief unten im Erdinnern zertrümmert er mit einem Bohrer Gesteinsbrocken. Um 1 Kilo Platin zu gewinnen, muss 300 Tonnen Gestein verarbeitet werden. Dort unten ist es heiß und staubig. Keine schöne Arbeit, aber ich habe keine Wahl. Die Regierung steckt mit den Kapitalisten aus dem Ausland unter einer Decke. Die Nachfahren der Kämpfer für die Freiheit sind heute selber Millionäre und haben uns hier in den Minen längst vergessen. Um 4 Uhr in der Früh beginnt seine Schicht. Er wird durch einen der Schächte wieder in die Tiefe fahren. Unter jedem Quadratmeter Boden dieser Halbwüste steckt ein Vermögen. 1 Kilo Platin wird in diesen Tagen bei 46.000 Franken gehandelt. Rock-Drill-Operator Loini verdient 570 Franken pro Monat. Für den Minenarbeiter und Gewerkschafter Gwilisa Bongisisa ein deutliches Zeichen, dass in Südafrika immer noch Apartheid herrscht.
What happened on the 16th of August?
Was hier vor 9 Monaten passierte, zeigt, dass wir auch 20 Jahre nach der Einführung der Demokratie nicht frei sind. Wir hatten zwar die Niederlassungsfreiheit und das Wahlrecht, aber wir sind nicht Menschen, die gleichberechtigt am wirtschaftlichen Erfolg dieses Landes teilhaben.
Financially or economically, we are not yet free.
Hinter den Baracken liegt Wanderkop, die Township von Marikana. Eine Blechhüttensiedlung, wo rund 30.000 Schwarze leben. Straßen gibt es keine, bloß ein Labyrinth aus staubigen Pfaden, begleitet von halbnackten Kindern, struppigen Hunden und 2 Betrunkenen, erreichen wir nach einer halben Stunde die rote Blechhütte von Mama Sibeko. 6 Quadratmeter umfasst ihr Wohnzimmer, der ausgefranste Teppich liegt direkt auf der Erde. Die 54-Jährige trägt ihr jüngstes Enkelkind auf dem Rücken. Nach dem Massaker gründete sie mit anderen Frauen die Gruppe Crying Together. Es blieb aber nicht beim Schreien. Die Frauen legten einen Gemüsegarten an und gründeten einen Kindergarten, denn hier fehlt es an allem.
We don't have even water, no houses, no roads, as you see.
Wir haben kein fließendes Wasser, keine Häuser, keine Straßen. Sobald es regnet, sind die Wege unpassierbar. Wenn jemand krank oder verletzt ist, gibt es keine Ambulanz, die hier durchkommt. Es kommt regelmäßig zu Kämpfen und Überfällen. Nicht einmal Strom gibt es. Die Leute zapfen die Leitungen illegal an und kommen dabei ums Leben.
So it's danger. Even the kids are dying of that thing.
Vor dem einzigen Fenster erhebt sich auf dem Vorplatz ein riesiger Berg aus PET-Flaschen. Mama Sibeko ernährt ihre Familie damit. Für einen Kubikmeter gepresste Plastikflaschen erhält sie beim Altstoffhändler 12 Franken. Eine andere Arbeit findet sie nicht. 50% der Leute in Südafrika sind arbeitslos. Mama Sibeko macht die Regierungspartei für die Missstände im Land verantwortlich. Der Afrikanische Nationalkongress ANC, der seit bald 20 Jahren das Land regiert, verliert seit langem an Glaubwürdigkeit. Er gilt heute bei vielen Südafrikanern als korrupt, inkompetent und arrogant. Ich war mein ganzes Leben lang Mitglied des ANC. Ich habe nie etwas anderes gewählt als ANC. Aber damit ist Schluss. Nach dem Massaker hier werde ich nie mehr ANC wählen. Diese ganze Elite ist korrupt und vertritt längst nicht mehr unsere Interessen. Wir verlassen die rote Blechhütte von Mama Sibeko. Hinter dem PET-Flaschenberg steckt ein Auto tief im Schlamm und in einem Blechschuppen der Adventisten der letzten Tage beten die Leute, unterstützt von einem Harmonium, um Gottes Hilfe. Priester Samakusi Colin Kotomana hat nach dem Massaker zwischen den Streikenden und der Polizei vermittelt. Heute sagt er:
The balance is not yet there. So the gap is too huge.
Die Kluft zwischen Reichen und Armen in diesem Land ist zu groß. Einige Leute wohnen weit weg von hier in großen, schönen Häusern mit Pool. Und hier haben die Leute nicht einmal eine Toilette oder einen Wasseranschluss. Dabei gibt es in diesem Land eine Fülle an Bodenschätzen, welche dieses Land reich machen, aber eben nicht alle. Wir haben schwarze und weiße Leute in diesem Land, die ungeheuer reich geworden sind, aber den Rest der Gesellschaft nicht an diesem Reichtum teilhaben lassen. Priester Kotomana predigt über den Psalm 130. Out of the depths I cry to you, O Lord, hear my voice. Aus der Tiefe rufe ich zu dir, O Herr, höre meine Stimme. Die Mineure von Marikana werden aber wohl auch heute nicht erhört. Deshalb steigen sie morgen wieder in die Tiefe, dorthin, wo die Reichtümer dieser Erde liegen, aber nicht für jene, die in Marikana leben.
Die Reportage aus Südafrika von Patrick Wölser. 12.000 Franken pro Jahr, so viel darf man in Zukunft bei den Steuern für Weiterbildung abziehen. Das hat heute nach dem Ständerat im Grundsatz auch der Nationalrat beschlossen. Viele Steuerzahler werden davon profitieren. 2 von 5 Erwachsenen stecken in einer Weiterbildung. Sie geben pro Jahr über 5 Milliarden Franken dafür aus. Roland Wermelinger hat sich das Bombengeschäft auf dem Weiterbildungsmarkt angesehen und den Wildwuchs.
Hier sieht man jetzt ein Korsett, das probebereit ist. Wir haben Kunststoffplatten, die werden warm gemacht.
André Gmür zeigt stolz seinen Arbeitsplatz. In der Werkstatt eines Orthopädiegeschäfts in Zürich entstehen Stützkorsetts und Gipsschalen für gebrochene Füße. Etwas mit den Händen tun, den Menschen helfen. Ja, Orthopädist sei sein Traumberuf, sagt der 35-Jährige. Doch seit einem Gleitschirmunfall vor 2 Jahren ist der Rücken kaputt. Gmür braucht eine andere, weniger körperliche Arbeit und lässt sich deshalb zum technischen Kaufmann weiterbilden.
Ich konnte es mühsam machen. Ich konnte nicht mehr wählen. Sondern wenn ich nichts gemacht hätte, ich sage jetzt mal, dann wäre es bergab gegangen. Ich weiss nicht, was dann passieren würde, aber ich möchte das Szenario gar nicht erleben.
Und so drückt André Gmür nun Samstag für Samstag die Schulbank und trifft dort auf andere, die sich aus anderen Gründen weiterbilden lassen.
Die einen haben Ambitionen, Kaderleute zu werden. Die anderen haben Ambitionen, etwas anderes zu machen, rauszukommen von dem, wo sie jetzt sind, im Produktionsbetrieb. Die wollen mehr führende Positionen.
Wieder andere drängt es in die Weiterbildung, weil schlicht ihr Job weg ist. Der Boom der Aus- und Weiterbildungsindustrie in der Schweiz lässt sich mit einigen wenigen Zahlen eindrücklich belegen. Jedes Jahr besuchen 40% der Erwachsenen einen Weiterbildungskurs, macht 2 Millionen Menschen, die sich aus 100.000 Angeboten bedienen. Sie besuchen kleine Sprachschulen, höhere Fachschulen, Fachhochschulen und Universitäten, schreiben sich ein in Kurse von A wie Albanisch für Anfänger bis Z wie Zertifikat für Leadership. Management. Sie wollen Kaufleute werden oder Tramchauffeusen, aber auch Tauchlehrer oder Tierkinesiologinnen. Die Weiterbildungsindustrie ist ein 5,5 Milliarden Franken Markt und wer nicht Teil davon ist, kommt manchmal unter Druck, stellt Jörg Enderli von der Stadtzürcherischen Laufbahnberatung fest, der größten Berufsberatungsstelle der Schweiz.
Der Wert des Wissens ist plötzlich von Bedeutung, die hohen Qualifikationen. Und da geht natürlich immer das Lernen mit einher, dass das auch ein bisschen mitschwingt und halt auch die Angst, wenn ich da nicht mit dabei bleibe, dann geht's mir nicht mehr gut.
Zu Laufbahnberater Enderli kommen Leute, die haben nie eine Weiterbildung gemacht. Andere präsentieren eine ganze Schuhschachtel voll Diplomen und Zertifikaten. Nicht alle sind gleich viel wert. Einen regelrechten Wildwuchs gar, sieht Rudolf Strahm, Präsident des SWEB, des Schweizerischen Dachverbandes für Weiterbildung.
Es kann heute jeder ein Diplom oder Diplömchen ausstellen, ohne Qualitätskontrolle oder Prüfung.
Es gebe sehr viele Geschäftlimacher in dieser Branche. Anbieter von exotischen und seltsamen Ausbildungen duldet man nicht im Verband. Lehrgänge zur Engelsheilerin etwa oder Crash-Schnellkurse zum Investmentbanker. Es sei nicht einfach, sagt Rudolf Strahm, im großen Weiterbildungsdschungel den Überblick zu behalten.
Wir haben einen Wirrwarr von Angeboten. Sehr oft weiß der Nutzer oder Studierende nicht, was eigentlich der Abschluss wert ist.
Transparenz schaffen im Ausbildungsdschungel, damit man weiß, was ein Abschluss wert ist. Das soll unter anderem das Weiterbildungsgesetz, das der Bundesrat dem Parlament kürzlich zur Beratung überwiesen hat. Es soll die Weiterbildung erstmals auf nationaler Ebene gesetzlich regeln.
Roland Wermelinger. Besonders groß ist die Nachfrage nach Weiterbildungen im Imken. In der Ostschweiz gibt es so viele Menschen, die Bienen züchten wollen, dass es für Imkerkurse Wartelisten gibt. Sascha Zöcher hat die Warteliste übersprungen und war bei einem Imkerkurs im St. Gallischen Flawil dabei.
Ja, geschätzte Teilnehmer, ich möchte euch begrüßen zum heutigen Kurs. Wir sind jetzt auch zum dritten Mal hier beieinander. Bienenflug haben wir relativ wenig. Wir werden heute etwas über Theorie. Wir werden Theorie ein Stück weit machen, damit wir da auch wieder nachkommen.
Bienenzüchten liegt im Trend. Kurse für Hobbyimker sind in der ganzen Schweiz ausgebucht. In der Stadt, aber auch auf dem Land. Die angehenden Hobbyimker kommen aus allen möglichen Berufen. In Flawil drücken Zimmermänner, Ärzte, Umweltwissenschaftler, Elektromonteure und Zoologinnen die Schulbank. Aus den unterschiedlichsten Gründen.
Erstens mal esse ich Tonnenweise Honig. Ich liebe das über alles. Und finde es eine faszinierende Tierart.
Wir haben dann schon alle davon geschwätzt. Und jetzt ist der Vater und seine Frau und ich und gesagt, jetzt machen wir einen Kurs und dann tun wir miteinander imkern. Dann können wir den anderen auch ein bisschen aushelfen.
Mein Grossvater hat schon immer Bienen gehabt. Und mittlerweile ist er verstorben. Das Bienenhaus ist leer. Die letzten Bienenvölker sind im Herbst ausgeraubt worden, vermutlich von einem anderen Volk. Und ich möchte einen Imkerkurs machen, dass ich weiss, wie imkern. Und ich finde es wichtig auch für die Vegetation.
Die Imkerkurse sind so beliebt, dass es in vielen Regionen Wartelisten gibt. Auch im Kanton St. Gallen müssen Interessenten auf nächstes Jahr vertröstet werden. Verantwortlich für den Boom ist unter anderem der preisgekrönte Doc-Film «More than Honey» von Markus Imhof. Dies bestätigt Hans Züst, Präsident des Imkerverbandes St. Gallen-Appenzell.
Der Film hat schon einen Boom ausgelöst. Er hat sicher sehr viel gebracht, hat auch sehr viele Leute wachgerüttelt, dass sie wieder mal wissen, dass eine Art Biene nicht bloß da ist, um ein bisschen Honig zu machen, dass Bienen für das Überleben auch für uns Menschen absolut wichtig ist, dass sehr viel vom Film kommt. Und da haben die Interessen auch von Leuten vorgekommen, die sagen, ich möchte mit dem widmen, ich möchte mit dem annehmen.
Bei Hans Züst lassen sich derzeit 50 Teilnehmer während 2 Jahren zum Imker ausbilden. Das große Interesse in der Region widerspiegelt den nationalen Trend. Schweizweit sind es 900. Doppelt so viele wie in den vergangenen Jahren. In Flawil lernen die Kursteilnehmer an diesem Morgen, wie man Wabenrahmen verdrahtet oder fachgerecht einen Schwarm Bienen einfängt.
Also ihr braucht einfach eine Schwarmkiste. Und die Schwarmkiste, da kann man unten den Deckel wegnehmen. Dann ist der so offen, wenn jetzt das ein Baum ist, oder? Und da oben, da ist der Schwarm da am Ast, so. Dann könnt ihr da die Schwarmkiste so herheben.
Unter Anweisung von Co-Kursleiter Peter Michel werden die Teilnehmer im Bienenhaus geschult. Die angehenden Imkerinnen und Imker sind fasziniert von den Bienen. Eine Floristin strahlt.
Also man kann wirklich fast zuschauen, wie die ihnen Waben aufbauen, wie sie Honig einlagern, auch schon so Bienenketten. Einfach das Ganze drum und dran ist unheimlich spannend und unheimlich interessant. Und ich wäre wahrscheinlich einmal eine angefressene Imkerin. Ja.
Hans Züst, der Präsident des Imkerverbandes St. Gallen-Appenzell, ist schon lange im Geschäft, seit über 20 Jahren. Dass die Bienenzucht plötzlich derart beliebt ist, freut den Imker.
Für uns ist positiv, dass wir den Nachwuchs gesichert haben. Dass wir wissen, mal gibt neue Leute, die mit dem anfangen und wieder Interesse haben. Und was wir jetzt auch festgestellt haben, die letzte, wir haben sehr viele Frauen. Also zeigt, das ist auch ein Hobby für Frauen, die da kommen. Und das ist natürlich ist auch erfreulich, dass die Frauen das auch sehen und das auch sehr gut machen können. Das ist also auch für Frauen absolut interessant. Ja.
Doch nicht überall kommt der Imkerboom gut an. Es gibt auch Kritiker, die befürchten, dass das derzeitige Interesse an Bienen für die Insekten kontraproduktiv sein könnte. Wenn es immer mehr Imker gäbe, gäbe es auch immer mehr Bienen und deshalb weniger Futter. Das glaubt Hans Züst nicht. Die Erfahrung zeige, nur 2 von 3 Kursteilnehmern halten später selber Bienen. Und weil immer wieder ältere Imker aufhören, werde sich die Bienenpopulation in der Schweiz nicht explosionsartig vermehren, meint der Präsident des Imkerverbandes St. Gallen-Appenzell.
Sascha Zürcher war bei den Bienenfans in Flawil. Ausgesummt für heute hat das Echo der Zeit verantwortlich. Tobias Gasser für die Nachrichten, Thomas Akola am Mikrofon, Roman Fellinger.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.